Dankeschön. Ich finde das gut, dass man Schwächen und Stärken füreinander übernehmen kann. Und deshalb bin ich die Vorleserin von meinem Mann. Ich lese aus 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 26. Viele Glieder, ein Leib. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jeder von ihnen in Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umgleiten wir mit besonderer Ehre, und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.
Ja, ich habe gesagt vorhin bei meiner Begrüßung oder Vorstellung, ich würde gern da weitermachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich setze mir immer für mich persönlich so Serien, dass ich gern an einem Thema etwas dranbleibe. Und eine meiner Lieblingsserien war ja der Psalm 23, jeden Vers einzeln auszulegen. Und zurzeit bin ich an den Ihr seid Worten. Ich bin Worte, die hatte ich auch schon mal durchgemacht, und jetzt in den Ihr seid Worten. Ihr seid. Und ich weiß nicht, wer sich noch an die Predigt vom letzten Mal erinnern kann. Da habe ich gepredigt über das Thema Ihr seid Gottes Kinder. Es ist natürlich erst der Anfang von meiner Serie, und ich habe viel gebetet, habe gedacht, Herr, was ist jetzt das Wort heute für euch? Was ist das Wort heute für euch in dieser ganzen Serie drin? Und dann ist mir das Wort wirklich wichtiger. Ihr seid ein Körper. Ihr seid ein Körperteil. Deshalb mache ich da weiter. Es gibt übrigens 7 Ich-Bin-Worte und ganz viele Ihr-Seid-Worte. Und was das Schöne ist, wenn es heißt, in diesen Ihr-Seid-Worten, dann wird es immer so praktisch. Ihr seid Salz der Erde, Licht, alles sind Dinge, die man so ein bisschen, ja, die nicht so theoretisch sind, sondern für mich eher als Praktiker auch so ein bisschen praktisch auszulegen. Und von daher heute auch dieses Wort Ihr-Seid. Ihr seid ein Leib, so heißt es, wenn ihr jetzt so diesen Text gelesen habt, als ein Pia vorhin nochmal im Auto gelesen hat, da hat sie gesagt, ein komischer, schwieriger Text. Ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen, als ihr so diesen Text gehört habt? Ihr, was ist euch eingefallen? Sehen wir mal das nächste Bild. finde ich ganz interessant, wie da der Künstler das dargestellt, ihr seid ein Leib oder ein Körper, du bist ein Körperteil. Der hat gesagt, ein kleines Rädchen, ein Zahnrädchen, das ist wieder ein Techniker, das war wahrscheinlich kein Mediziner, der das dargestellt hat, aber wir sind ein Teil. Wir sind ein Teil. Und wenn wir aber jetzt wieder vielleicht in dieses Medizinisches, was fällt euch ein, wenn es heißt, ihr seid mein Körper? Was mir ganz spontan eingefallen ist, eigentlich hat das gar nichts mit dieser Predigt zu tun. Wer kennt Otto, den Blödel Otto Walkes? Der hat mal ja sowas, der menschliche Körper dargestellt. Das Interessante ist immer bloß bei ihm, wie er das so auch auf humoristische Art, so wie der menschliche Körper funktioniert beim Ärgern. Dann heißt es immer, Ohr an Großhirn, hab soeben das Wort Saufkopf gehört. Und dann sagt das Großhirn zum Kleinen, von wem? Und dann sagt das Ohr, ich bin Ohr, ich kann nicht hören. Muss mal das Auge fragen. Und dann geht, es ist schon so interessant, wie er das dann weiterspielt. Aber um das geht es nicht. Um was geht es denn heute? Nicht, was im Körper passiert, sondern ja, was der Körper eigentlich bedeutet. Was könnte wohl die Überschrift für meine Predigt zu diesem Thema sein? Kirche, kein Platz für Rassismus, oder die Taufe ist auch angesprochen worden, denn wir sind alle durch einen Geist getauft. Interessant ist es auch, und dann sehen wir das nächste Bild, was die Bibel, ach, es kommt leider nicht in der Farbe so richtig raus. Luther, in der Luther-Übersetzung steht drin und auch in ganz vielen Übersetzungen, ein Leib, viele Glieder. Bei der Elberfelder steht als Überschrift, die verschiedenen Geistesgaben und die Einheit des Leibes und seiner Glieder. Am besten hat mir die letzten beiden gefallen, das ist zum einen Hoffnung für alle, da heißt es, jeder wird gebraucht. Einfach, oder? Jeder wird gebraucht. Und die gute Nachricht heißt, das Bild vom Körper und seinen Teilen. Niemand hat seine Fähigkeit für sich alleine. Niemand hat seine Fähigkeit für sich alleine. Und deshalb möchte ich meine Schwerpunkte bei der Predigt heute darauf setzen, um Begabung, Berufung und Beauftragung. Ich habe ein paar verschiedene Unterpunkte. Der erste, eigentlich ein ganz, ganz banales Wort, nächstes Bild. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Befähigungen und unterschiedliche Gaben. Aber manchmal verlieren wir das auch aus dem Auge, dass wir, und wir jagen vermeintlichen Idealen nach und wir kommen nicht hinterher. Ich habe eine interessante Geschichte dazu gefunden, die wir jetzt per Videoclip einspielen, und zwar von einem Herrn Eckhard von Hirschhausen.
Ich habe noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Diese Geschichte ist wahr und ist mir tatsächlich passiert. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff und da dachte ich erstmal, Kreuzfahrt, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte, ich war auf dem falschen Dampfer und Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Es war nicht lustig. Endlich fester Boden unter den Füßen. Ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah, ey. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, die sind so gut geeignet, im Wasser sich schnell, wendig, mit Spaß zu bewegen, dass sie mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben, und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge, wie schnell ich Urteile fälle und wie ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange darüber reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte, was es mit der Kindheit zu tun hat und im Fallus des Großvaters und das erstmal aufstellen. Nein, der wird dich fragen, wer bist du, was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein wie die anderen, ein kleiner Trost. Andere gibt's schon genug. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in einer guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin bin und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt es nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser. Und da muss ich springen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder weiß. Und ich wünsche es Ihnen auch von Herzen. Ich war auch gerne der Klinikarzt. Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer Chaot. Das ist dort ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen fallen weniger ins Gewicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was Sie motivieren soll, Ihren Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element.
Also ich hoffe, dass es jetzt keine gute Nachtgeschichte war, denn ihr mir jetzt alle einschlaft. Aber was jetzt hier in diesem Videoclip nochmal ganz klar rausgekommen ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Eigentlich etwas ganz Banales, was jeder weiß. Wir sind unterschiedlich begabt und trotzdem fällt es uns manchmal schwer, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen. Und da passt es ganz gut, was du vorhin auch von Willem Busch vorgelesen hast. Wir sehen jetzt auf diesen nächsten Folie, wie gehen wir mit dieser Unterschiedlichkeit um? Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einer, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über alles zieht an die Liebe. Das war ja die Fahne. Über alles zieht an die Liebe, die alles andere ist, die alles andere sich umfasst. Sie ist das Band, das euch vollkommene Einheit zusammenschließt. Der Friede des Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesem Frieden hat Gott euch alle miteinander berufen. Ihr seid ja Christi ein Leib. Also da kommt es wieder zusammen, zum einen dieses ein Leib und dieses Berufen. Und da ist es das Thema ja auch die Liebe. Die Liebe, habe ich gedacht, für mich ist so vielleicht das Blut, das durch unseren Adern fließt und alle Organe versorgt. Und das soll so ein zentrales Punkt sein. Aber manchmal ist es schon spannend und schwierig, wenn wir alle so unterschiedlich sind. Mein Großvater hat als oft gesagt, unser Gott hat einen großen Tiergarten. Und das, dem muss ich manchmal zustimmen. Und es ist sicherlich schwierig, mit dieser Unterschiedlichkeit auch umzugehen. Auch in einer Gemeinde. Wie viel Unterschiedlichkeit verträgt eine Gemeinde? Das wäre sicherlich auch ein interessantes Seminarthema. Aber da möchte ich nicht weitermachen. Zweiter Punkt. Wir sind unterschiedlich begabt und unterschiedlich beauftragt. Mein Schwerpunkt ist ja der Vers 18, da heißt es, nun hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihm im Leib, so wie er es gewollt hat. Es geht hier also nicht nur um unsere Begabungen, die wir mitbekommen haben oder die wir uns auch zum Teil angeeignet haben, sondern es geht hier um Beauftragung. Es geht hier um, ja, um, so wie es wir sagen, um Berufung. Und dazu habe ich noch eine weitere Geschichte. Pia, könntest du uns vorlesen?
Ein Gespräch zwischen Zündholz und Kerze. Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze: Ich habe den Auftrag, dich anzuzünden. Oh nein, erschrak die Kerze, nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage gezählt. Niemand mehr wird meine Schönheit bewundern. Das Zündholz: Aber willst du denn ein Leben lang kalt und hart bleiben, ohne zuvor gelebt zu haben? Aber brennen tut doch weh und zehrt an meinen Kräften, flüsterte die Kerze unsicher und voller Angst. Es ist wahr, entgegnete das Zündholz, aber das ist doch das Geheimnis unserer Berufung. Wir sind berufen, Licht zu sein. Wenn ich tun kann, was ich tun kann, ist wenig. Zünde dich nicht an, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, Feuer zu entfachen. Du bist eine Kerze. Du sollst für andere leuchten und Wärme schenken. Alles, was du an Schmerz, Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nie verloren, wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. Nur, wenn du dich versagst, wirst du sterben. Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: Ich bitte dich, zünde mich an.
Diese beiden Beispielgeschichten, die stehen ja jetzt fast im Widerspruch zueinander. Und trotzdem, finde ich, ergänzen sie sich. Wir sind berufen. Ich meine, das, wir sind von Gott berufen, und dieses Ihr seid Bibelworte sind ja an uns Christen gerichtet. Und bei der Berufung heißt es ja immer, oder bei diesen Fragen: Was hat Gott eigentlich mit mir vor? Wenn man beim Berufen so ein bisschen im Wortschatz reinguckt, dann heißt es: Das Angebot zur Übernahme einer hohen verantwortlichen Tätigkeit. Oder das zweite: Durch Fähigkeit und Neigung. Da haben wir es wieder, das eine, Fähigkeit und Neigung, die vorbezeichnete Bestimmung oder Lebensaufgabe. Die vorbezeichnende Bestimmung. Da kommt wieder die Berufung. Somit kommt es dazu. Ich meine, die Suche nach unserer Berufung, die hat eigentlich jeder ein Stück weit. Jeder fragt: Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Was ist meine Aufgabe? Und wenn ich das Richtige gefunden habe, dann, das kann mich ruhiger machen, das kann mich zufriedener machen, weil ich weiß, dass das mein richtiger Platz ist. Berufung hat aber in erster Linie nicht nur was mit dem Tun zu tun, sondern mit dem Sein. Gott ist es, der mich berufen will. Also die Frage ist zunächst eine Beziehungsfrage. Was will Gott von mir? Oder was sieht Gott in mir? Was sieht er in mir? Was ist mein, ja, was, wie soll ich mich entwickeln? Wie sieht er mich? Es geht hier nicht darum, nur was ich tue, sondern wie Gott mich sucht. Ich habe mich gefragt, wo finde ich dieses Bild auch von dem Leib schwierig? Wenn ich so nach Aufgaben oder Lebensaufgaben oder Begabungen sehe, dann muss ich feststellen, gibt es ja Begabungen auf Zeit, gibt es Aufgaben auf Zeit. Ich meine, wenn ich Leber bin in einem Leib, dann muss ich immer Leber sein. Aber was gibt es? Und da ist mir ja ein Bild noch einmal vor Augen gekommen, und zwar von unserem Altpräses Peter Strauch. Viele kennen ihn, Peter Strauch, ein begabter Liederdichter. Wir waren am Freitag auf einer Beerdigung und waren dann wieder verwundert, dass bei dieser Beerdigung doch dieses alte Peter Strauch-Lied gesungen wurde. Also eine Begabung. Er hat viele Lieder geschrieben, aber seit einigen Jahren wurde ihm die Fähigkeit genommen. Er kann keine Lieder mehr dichten. Er bringt sie nicht mehr zusammen. Also es gibt doch auch eine Begabung auf Zeit. Wenn man von Berufung spricht, dann denkt man oftmals an junge Menschen, an die ihr Leben noch vor sich haben, die sagen, ich bin berufen jetzt, brauche ich zum Pastor oder zu... Nein, dem möchte ich vehement widersprechen. Ich würde sagen, Berufung ist etwas, was ich mich immer wieder fragen soll. Ihr habt gemerkt, ich bin 62 Jahre, ich stehe also noch ein paar Jahre, habe ich noch und dann stehe ich vor meiner Pensionierung. Und da ist meine Frage, was ist jetzt meine Berufung? Was ist jetzt dran? Was soll ich jetzt tun? Ich will nochmal dem widersprechen, was ich gesagt habe, nur Missionare, Pastoren oder Ältesten werden berufen. Nein, es geht, ja, wenn ich in diesem Bild bleibe, sind es vielleicht auch die Sichtbaren. Das sind die, die im Leib Sichtbaren sind. Die, ja, die so vorne dran stehen. Aber, wie wir in dieser Geschichte auch gehört haben, gibt es auch Unsichtbare. Und die sind nicht mehr oder minder berufen, begabt und werden benötigt. Also es geht hier nicht immer nur an dieses Großen, die sichtbar sind. Vierter Punkt. Wie beruft Gott? Und die Berufung erkennen. Eine sehr schwierige Frage, wie beruft Gott? Ganz, ganz unterschiedlich. In der Bibel haben wir so ganz spektakuläre Berufungsgeschichten. Und trotzdem beruft Gott nicht immer ganz spektakulär, sondern es kann auch ganz still und heimlich passieren. Es können menschliche Umstände kommen. Unser Leben verändert sich, das brauche ich nicht zu sagen, seit dem letzten Jahr sowieso. Permanent. Und wir müssen immer darauf achten, ja, was will Gott von mir? Es sind oftmals Notlagen, wo wir entscheiden müssen, was wir zu tun haben und wo wir eigentlich nicht lange fragen müssen, wo ist mein Platz? Jeder von uns ist eigenartig. Und jeder ist ganz, ganz persönlich wichtig. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle bei der Berufung. Du bist einzigartig. Dich gibt's nur einmal. Dich und deine Fähigkeiten sind nur einmal da in dieser Kombination mit deiner Erziehung, mit deinem Hintergrund, mit deiner Verwandtschaft, mit allem drum. Du bist einzigartig. Das ist das Wertvolle, das ist das Wichtige. Und niemand kann deinen Platz einnehmen. Gott hat dich dorthin gesetzt, wo er dich haben möchte. Und es geht hier nicht darum, dass ich das, was ich mache, mir am meisten Spaß macht. Es geht hier auch nicht darum, ob ich mich selbst verwirkliche. Ich kann vielleicht ein ganz guter Moderator oder sonst wie sein, aber um das geht's nicht. Es geht darum, dass dich Gott beruft. Es sind die Neigungen, die wir haben, die beide zusammengehören. Die Neigungen, die Begabungen, aber auch die Berufung. Und manches Mal können unsere Neigungen und Begabungen auch auf eine ganz falsche Fährte führen. Daher ist wichtig, meine Fähigkeiten sind Teil meiner Berufung, aber weder meine Fähigkeiten noch meine Taten können letztlich die Grundlage sein für meine Berufung. Fünfter Punkt. Wen beruft Gott? Ich habe vorhin schon gesagt, es ist Gott, der das tut. Und Gott tut es in seiner Souveränität. Und das müssen wir immer wieder auch rausstellen. Er hat uns gesetzt als Glieder in seinem Leib. Und wie das Wort das zweite, wie das Wort Berufung, was beinhaltet in der Mitte, das ist der Ruf. und auf einen Ruf müssen wir antworten. In der Bibel laufen ja die Berufungsgeschichten relativ gleich ab nach einem Schema. Gott beruft Menschen. Und dann kommt oft als zweites, dass der Mensch Einwände hat. Und das dritte, dann Gott entkräftet die Einwände. Machen wir ein paar Beispiele. Mose, die Geschichte, die kennen wir am brennenden Dornbusch, beruft Gott Mose. Und was hat er gesagt? Ich habe ein Sprachproblem. Also bitte such dir jemand anders. Aber Gott geht, gibt ihm zwar den Aaron an der Seite, aber wenn wir die Geschichte mit Mose sehen, taucht Aaron als Sprecher eigentlich kaum vor. Es ist immer nur Mose. Also er beauftragt ihn und er entkräftigt ihn, er stärkt ihn auch. Dann haben wir den Samuel, der ist untypisch, der macht gleich, was er zu tun hat. Dann haben wir den Elia, den Jesaja. Der Jesaja sagt, ich bin in einem Volk von unreinen Lippen. Und dann reinigt ihn Gott. Jeremia, der sagt, ich bin zu jung. Jona, der macht es gleich anders, der läuft einfach davon, einfach seiner Berufung davon. Im Neuen Testament gibt es auch solche Figuren oder solche Personen, Figuren ist vielleicht das verkehrte Wort. Maria sagt, wie soll ich schwanger werden, der von keinem Mann weiß. Auch sie hinterfragt das Ganze. Aber auch die Jünger, die werden ja berufen auf eine manchmal ganz unspektakuläre Weise. Wie und wen beruft Gott heute? Und da habe ich einen schönen Satz gefunden, vielleicht kannst du ihn einblenden. Manchmal scheint uns so, dass Gott nur begabte Menschen beruft, aber Gott beruft nur Begabte oder begabt er gezielt diejenige, die er beruft. Begabt er diejenige, die er beruft. Da ist mir der Mose eingegangen. Vielleicht hat ihn Gott dann begabt in dem Moment. Mose hat sich da drin noch nicht gesehen. Aber Gott hat ihn da begabt, wo er ihn hingestellt hat. Und jetzt meint man ja natürlich, dass Gott immer nur die Helden beruft, immer nur die Leute beruft, die ja einfach ja, die besondere Begabung haben, immer die besonderen Heroes. Und da hat Paulus in 1. Korinther 1, Vers 26 ja einen Text, einen Satz gesagt, seht doch auf eure Berufungen, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt ist, hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen und das Schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Starken zu Schande zu machen. Also wir müssen nicht besonders fromm sein, wir müssen nicht besonders, ja, fehlerlos oder sonst was sein, sondern er hat uns berufen mit all unseren Schwächen, mit all unseren Schuld, mit all unseren Verletzungen, mit dem allem, was wir vielleicht mitbringen. Und manchmal können diese Defizite, ja, die in unserem Leben gerade da sind, jemand anderem weiterhelfen. Manchmal kann Gott diesen Defizit zum Segen machen, unsere Schwäche weiter, ja, unsere Schwächen auch zu gebrauchen. Gott hat es nicht nötig. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein souveräner Gott. Gott hat es nicht nötig, nach menschlichen Kriterien und Maßstäben zu handeln. Er ist es, der vollkommene Souverän. Er beruft. Und ich denke, es kommt ja auf unsere innere Einstellung. Wir müssen bereit sein, auf Gott zu hören. Wir müssen bereit sein zu fragen, was will Gott von mir? Vielleicht einen ganz kurzen Einblick. Ich weiß, die Zeit läuft mir immer davon, wenn ich am Reden bin. Aber aus meiner oder unserer Biografie. Ich habe meine Ausbildung, ich habe Verwaltungsbeamter gelernt im Strafvollzug. Wir waren frisch verheiratet, wir waren jung verheiratet. Und da war immer die Frage, was will Gott von mir? Und was ist mein Beruf oder was ist meine Berufung? Und deshalb sage ich, ich bin Verwaltungsbeamter mit Leib und Seele, weil ich weiß, Gott hat mich da reingestellt. Wir waren jung verheiratet, meine Brüder, der eine ist Unternehmer, der andere war Geschäftsführer in einer Firma und ich als Beamter zwischendrin. Ihr könnt euch vorstellen, was ich alles erleben musste. Und ich habe dann auch mit Gott gehadert, Herr, warum hast du mich da in diese Stelle gesetzt? Und dann waren wir offen, Herr, was willst du, was wir machen sollen? Und dann waren wir auf einer Missionsveranstaltung und dort wurde jemand gesucht, der genau auf mein Profil passte. Und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt meins. Ich höre auf, wir schreiben die Bewerbung und wir gehen ins Vorstellungsgespräch. Wir sind auch in dieses Vorstellungsgespräch gegangen, haben eine Zusage bekommen, allerdings mit der einen Maßgabe, dass ich, da ich ja Beamter bin, für diese Aufgabe freigestellt werde. Und ich habe dann diese Freistellung beantragt und diese wurde abgelehnt. Und ich bin ja fast ein bisschen zerbrochen an dieser Ablehnung, aber ich habe mich immer gefragt, Herr, warum führst du oder warum berufst du? Oder da hat bei mir damals schon dieses Thema Berufung angefangen. Wie führst du und warum führst du so? Aber irgendwie hat Gott mir das klar gemacht, manch hat schon gefragt, wie ich wusste, dass das meine Aufgabe, meine Berufung war, weiterhin Beamter zu sein. Und wir sind in die Jugendarbeit eingestiegen und wir waren eigentlich fröhlich, wir haben zwei Kinder gekriegt. Und dann war es so, dass tatsächlich Gott wieder angeklopft hat. Und zwar war das Anklopfen jetzt nicht von unserer Seite, sondern ganz jemand hat, da war auch eine Stelle wieder ausgeschrieben in Sambia, in Afrika, bei dem Aufbau einer Klinik mitzuhelfen. Und da hat Gott gesagt. Und dann hat ja seine Erfahrung im Hinterkopf, da hat man schon so ein bisschen die Angst gehabt, ja was jetzt wieder, jetzt doch noch Berufung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren dann 4 Jahre zusammen in Afrika mit unseren zwei Söhnen, der dritte kam dann später. Aber ich wollte damit sagen, Berufung ist nicht was sehr, sehr einfach ist. Aber wenn Gott beruft, und das hat er mir dann auch mitgegeben, Gott hat mir das gesagt, ich wusste, dass es meine Berufung war. Und es waren schwierige Zeiten, es waren sehr anstrengende Zeiten auch dort, aber ich wusste, es war meine Aufgabe. Es war mein Platz. Und auch nach diesen 4 Jahren haben wir gefragt, wie soll es weitergehen? Wo will mich Gott haben? Und er hat mich wieder zurück in den Knast geschickt, wo ich nochmal 6, 7 Jahre dort war. Und dann später bin ich dann gewechselt zur Gemeindeverwaltung. Aber das so viel zu meiner oder zu unseren persönlichen Berufung. Ich möchte zum Schluss kommen. Eins noch, was ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so lang ausführen möchte. Es gibt in der Bibel ganz viele Berufungen wozu. Und da heißt es, da möchte ich es vielleicht ganz kurz machen. Gott hat uns berufen, seine Botschaft, Jesu Botschaft weiter zu sagen und seinen Auftrag. Gott hat uns berufen, Frucht zu bringen. Zur Gemeinschaft mit Jesus hat er uns berufen. Zur Freiheit, zur Heiligung, zu einem würdigen Lebensstil. Zur Hoffnung, zum ewigen Leben. Für die Sache Jesus zu leiden und andere zu segnen. Ganz zum Schluss auch noch mal ein altes Lied. Wir überspringen jetzt die nächste Folie. Ich sage immer, in jeder Predigt gibt es Zuspruch und Anspruch. Dieses Wort Zuspruch und Anspruch, das ist immer so meine Balance. Als ich das letzte Mal hier war und habe gesprochen über, ihr seid Gottes Kinder, da hat er Zuspruch überwiegt. Heute hat er Anspruch. Was hat Gott einen Anspruch an uns? Ich möchte euch trotzdem nicht ohne Zuspruch nach Hause schicken. Ich habe ein Lied gefunden von Arno und Andreas. Ihr werdet gleich merken in den Textzeilen, dass es ein altes Lied ist. Ich bin kein Genie wie Einstein, werde nie auf dem Mond spazieren gehen, habe keine Stimme wie der Opernstar Caruso und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Mein Kopf wird nie auf Briefmarken erscheinen, keine Straße je nach mir benannt. Es wird keine Fernsehserien in 8 Folgen von mir geben und bei der Wahl zum Papst stand ich nie im Gespräch. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Ihr merkt, im Telefonbuch, wo gibt es heute noch Telefonbücher? Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich werde keine Klassiker schreiben, kein Herz verpflanzen, nie in der Bundesliga Torschützenkönig sein, nie mit Bugs Spencer Schlägereien provozieren und für einen Dressman habe ich nicht das Gesicht. Ich habe kein Konto wie Onassis und im Buch der Rekorde kommt mein Name nicht vor. Ich habe kein Interesse an Affären und Intrigen und so kam die Bildzeitung bis jetzt ohne mich aus. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich chatte nicht zu Firmenkonferenzen, pokere nicht mit Ölscheiks um die Zukunft der Welt. Mit meiner Logik würde ich nie den Schachweltmeister schlagen. Und was ich male, bringt am Kunstmarkt keine Mark. Ich bin nur einer von Millionen. Aber ich bin ein Mitarbeiter des Schöpfers dieser Welt. Amen.